Diese Folge ist die letzte vom Mutismus-Podcast im Jahr 2023. Und ich nehme den Jahreswechsel als Gelegenheit, um über Vorsätze, über Erwartungen und über Blockaden zu sprechen. Aber das sind Themen, die für Mutistinnen und Mutisten immer relevant bleiben, egal wann du den Podcast anhörst. Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim Mutismus verstehen, die Eltern, die Profihelfer und die erwachsenen Betroffenen. Mutismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst, aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Mutismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. In dieser Folge vom Mutismus-Podcast spreche ich über die Mutismus-Formel, so habe ich das jetzt mal getauft. Das bedeutet, Erwartung macht Druck und Druck macht Blockaden. Wir reden auch darüber, wie jeder, nicht nur die Mutisten, mit weniger Erwartungsdruck besser funktioniert. Und daraus ergibt sich im Verlauf der Folge, kleiner Spoiler, dass große Vorsätze gar keine sinnvolle Idee sind. Los geht's, lass uns über Sprechblockaden reden. Egal in welcher Weise du mit Mutismus zu tun hast, es wird dir klar sein, dass Erwartung Druck macht und es wird dir klar sein, dass Druck mutistische Blockaden erzeugt. Aber lass uns mal einen Schritt weggehen von Mutismus. Erwartung macht Druck. Und die guten Vorsätze, die wir alle Jahre wieder irgendwann zwischen Weihnachten und Neujahr als Idee entwickeln und dann zu einem fixen Plan machen. Diese guten Vorsätze sind ein hervorragendes Beispiel dafür, wie man sich in bester Absicht mit einer Idee das Leben schwer macht. Die Menschen, die ich kenne, mich selber eingeschlossen, bringen für so ein Neujahrsvorhaben, für so einen guten Vorsatz, für ein paar Stunden oder maximal wenige Tage die Willenskraft auf. Und dann verbraucht sich die Willenskraft und man wird schwach, so nennen wir es ja dann auch. Und sobald sich der Vorsatz durch Willenskraft nicht mehr aufrechterhalten lässt, ist das, was wir uns vorgenommen haben, ist der gute Vorsatz gebrochen. Und man hat großen Frust, weil man es nicht geschafft hat, obwohl man doch so einen schönen Plan hatte. Ich persönlich habe inzwischen aufgehört, dann weiter an diesem Plan festzuhalten. Manche Leute bleiben an diesem Plan dran, gedanklich. Aber irgendwann ist der Frust so groß, dass man keine Lust mehr hat, sich damit weiter zu befassen. Das ist die perfekte Beschreibung dafür, wie Druck eine eigentlich gut gemeinte Idee kaputt macht. Wenn man unter Druck gerät, dann führt das dazu, dass Menschen in eine Blockadesituation geraten. Das ist nicht ausschließlich bei Mutistinnen und Mutisten so. Für die allermeisten Menschen ist allerdings das Blockiertsein von außen nicht so gut erkennbar wie bei jemandem mit Mutismus. Die werden nicht so offensichtlich starr, die werden nicht so offensichtlich stumm. Die Zeichen bei Menschen ohne Mutismus-Hintergrund, wenn die in der Blockade stecken, sind sehr viel subtiler. Deswegen achten andere, die das von außen beobachten, nicht so sehr drauf. Wenn man sehr genau hinschaut oder wenn einem jemand nach der Blockadesituation erzählt, wie es für ihn war, ist es der mutistischen Blockade schon sehr ähnlich. Es ist nicht das Gleiche. Der größere Unterschied ist allerdings die Schwelle, bis zu der Menschen unter Druck noch zu Ergebnissen kommen können Und wenn man mit Mutismus lebt, dann ist diese Schwelle sehr, sehr niedrig. Kleiner Druck führt schon zur Hilflosigkeit. Die allermeisten Leute haben eine höhere Belastungsschwelle. Aber irgendwann ist die Grenze erreicht. Irgendwann hält man den Stress nicht mehr aus. Und eine der möglichen Reaktionen auf Stress, den man nicht mehr aushalten kann, auf Druck, mit dem man nicht mehr zurechtkommen kann, ist, dass man das es blockiert. Wer Druck erlebt und dem mit Willenskraft beikommen will, der hat dabei viel Stress. Man sagt, dass Willenskraft pro Tag insgesamt über den Tag verteilt ungefähr 15 Minuten lang reicht. Also alle Willenskraftentscheidungen, die man über den Tag hinweg treffen will, muss, sollten nicht mehr als 15 Minuten erfordern. Denn dann hat sich die Willenskraft, die wir zur Verfügung haben, verbraucht. Wenn wir nun am ersten Tag im neuen Jahr die ersten 15 Minuten des Tages ganz, ganz intensiv daran festhalten, dass wir diesen Vorsatz erfüllen müssen, kann es sein, dass einige Minuten später keine Energie mehr da ist, um die Willensentscheidung noch weiter zu führen. Deswegen erledigen sich viele Neujahrsvorsätze am 1. Januar irgendwann im Laufe des Vormittags. Man kann sich dann selber mehr unter Druck setzen. Man kann sich selber im wahrsten Sinne des Wortes Stress machen. Und dazu sagt man, dass Menschen ungefähr 90 Minuten Stress hin und wieder ganz gut wegstecken. Aber nicht jeden Tag. Das bedeutet, wenn man sich mehr als 90 Minuten an einem Tag unter Druck gesetzt hat, in Erwartungen versteift hat, mit einem Vorsatz abgemüht hat, dann sollte man sich an dem restlichen Tag und den nächsten oder vielleicht sogar den übernächsten Tag entfrühen lassen damit. Denn mal unter Stress geraten ist kein Problem. Jeden Tag unter Stress geraten und das 1,5 Stunden und länger ist keine gute Idee. Das gilt wohlgemerkt für alle Menschen. Das sind Durchschnittswerte, sowohl die 15 Minuten mit der Willenskraft als auch die 90 Minuten mit dem Stress, die für psychisch gesunde, psychisch belastbare Menschen gelten. Ich sage aus der Beobachtung raus, ohne dass ich dafür eine Studie zur Verfügung hätte, für Mutistinnen und für Mutisten ist wesentlich weniger drin. Daher ist eine Willenskraftleistung nur eine Option für gelegentliche Ausnahmefälle. Alle paar Tage mal. So selten wie möglich. Denn die Grundregel lautet nun mal, eine mutistische Blockade ist eine Reaktion auf Stress. Wer selten oder nie mutistische Blockaden haben möchte, sollte auf Stress verzichten, wo immer es geht. Ich fange bei den Beispielen dazu, wo man weniger von sich erwarten kann, mal bei mir an. Also wo kann ich, die dir hier was über weniger Willenskraftentscheidungen erzählen will, weniger von mir erwarten. Zum Beispiel im Herbst. Der ist jetzt gerade vorbei. Und ich weiß, dass ich im Herbst, so ab spätestens Anfang November, eine schwierige Phase habe. Es wird draußen immer dunkler, es wird immer kühler, es wird mir immer unangenehmer rauszugehen. Ich glaube, ich habe so ein Winterschlafprogramm in mir drin. Und ich weiß aus Erfahrung, ich habe es jahrelang ausprobiert, wenn ich mir da zu viel zumute, dann macht mich das nicht leistungsfähiger, sondern irgendwann ist der Punkt erreicht, an dem nichts mehr geht. Früher als Mutistin war das noch viel deutlicher. Jetzt habe ich ja selber nicht mehr die mutistische Blockade, aber ich habe immer noch das Gefühl, wenn es zu viel ist, ist es zu viel. Und deswegen mache ich mir im Grunde schon im Voraus für den nächsten November eine Notiz in den Kalender. Das sind meine Mach-Langsam-Wochen. Das steht in meinem Kalender ab Anfang November bis ungefähr Mitte Dezember, vielleicht auch bis Weihnachten. Ich habe den Plan, du kannst es auch einen Vorsatz nennen, dass ich langsam mache, wenn ich weiß, so viel wie sonst im Jahr geht gerade nicht. Anderes Beispiel, ich habe jetzt gerade im Internet eine Entspannungs-Challenge für den Januar entdeckt und habe mich dazu angemeldet. Entspannungs-Challenge ist für mich schon ein wunderbarer Widerspruch in sich, weil sich herauszufordern, dass man entspannter wird, macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Ich finde es aber lustig. Ich finde es lustig, mal zu gucken für mich selber, wie es denn ist, wenn ich mir im Januar von außen, von dem Challenge-Anbieter, Ideen geben lass für Entspannung. Der wichtige Punkt dabei ist, da muss nichts dabei rauskommen. Wenn ich am zweiten Tag keine Lust mehr auf Entspannungs-Challenge habe, melde ich mich wieder ab. Und es war eine lustige Idee. Wenn ich nach einer Woche immer noch dabei bin, bleibe ich vielleicht noch eine Woche dabei und es war auch eine lustige Idee. Ich habe da keine Erwartung und es geht bei sowas ja auch um nichts. Ich könnte mir aber Druck machen, wenn ich wollen würde. Die Frage für dich, falls du auch mit sowas spielen willst, wo kannst du von dir wenig erwarten? Ist es eine Zeit im Jahr? Ist es eine Zeit in der Woche? Ist es eine bestimmte Situation? Oder eine bestimmte Person? Wo kannst du von dir wenig erwarten? Im Bewusstsein, dass dir das gut tut. Und dann, weil wir ja hier im Mutismus-Podcast sind und ich annehme, dass du wegen Mutismus zuhörst, wie geht das mit jemandem oder für jemand anderen, den der Mutismus betrifft? Ich finde es immer eine interessante Idee, neugierig drauf zu gucken, wo weniger Erwartung gut tut. Wo geht's mit weniger Erwartung innerhalb des Alltags, innerhalb des Familienalltags oder bei Freizeitaktionen, bei Hobbys? Wo geht's mit weniger Erwartung bei Begegnungen? Und bei Begegnungen mit anderen ist dann auch immer noch die spannende Frage, wie kann man das den anderen so vermitteln, dass die auch drauf gucken, mit weniger Erwartung in die Begegnung zu gehen? Ich glaube, da gibt es unendlich viele Dinge, die einem das Leben so in den Weg wirft, die man mit dem Interesse, wo man die Erwartung rausnehmen kann, erkunden kann. Es gibt einen Bereich, den finde ich dafür nicht unmittelbar optimal. Und das ist die Schule. Denn in der Schule in dieser Einrichtung die Leistung erzeugen und bewerten soll. Ist ganz massive Erwartung einfach von Haus aus eingebaut. Im Auftrag, den sich Schule gibt, ist ganz viel Stress schon mit dabei. Daher ist die Erwartung aus Schule rausnehmen relativ schwierig und eher was für Fortgeschrittene. Ich würde das nicht als erste Stelle nehmen, um zu experimentieren. So ein Experiment sollte generell dem eigenen Interesse folgen, also dem Interesse von demjenigen, der das Experiment durchführt, und nicht einer von außen vorgegebenen Linie, einer von außen vorgegebenen Fragestellung, einer von außen vorgegebenen Spur, auf der man sich bewegen muss. Das, was passiert, wenn wir eigenen Interessen folgen, ist, dass wir intrinsisch, so lautet das Fachwort, also aus uns selber heraus motiviert sind. Und dadurch ergibt sich so eine ganz mühelose, eigentlich gar nicht merkbare Motivation. Und wer aus intrinsischem Interesse sich mit irgendwas beschäftigt, empfindet dabei auch entweder gar keinen Stress, weil es einfach selbstverständlich ist, dass man sich damit beschäftigt, oder für die, die mit Nervenkitzel Tätigkeiten befasst sind, es ist dann ein angenehmer Nervenkitzel. Es ist dann kein belastender Stress, nichts, was einen erschöpft, nichts, was droht, in eine Blockade reinzuführen. Es tut dann gut. Wichtig finde ich dabei, nicht auf andere zu schauen. Wie andere ihre Experimente machen, ist, wie es für andere gut funktioniert. Sich bei jemand anderem abschauen zu wollen, wie es am besten geht, führt vielleicht zu einer weiteren Inspiration, was man noch ausprobieren könnte. Aber wie es für andere funktioniert, ist für einen selber nicht unbedingt die richtige Lösung. Die Frage ist immer, was könnte für mich im Moment gut sein? Was könnte für mich im Moment gehen? Was tut mir gut? Und ob es gut tut, das merkt man am Gefühl. Du merkst am Gefühl, ob es deins ist. Wenn ja, weitermachen. Wenn es nicht deins ist, ist es für jemand anderen. Nun kann es sein, dass du zuhörst, weil du Helferin bist oder Berater oder Mama, Papa, Oma von jemandem mit Mutismus. Dann solltest du dir nochmal ganz bewusst machen, du weißt nur, was du interessant findest. Und Interesse ist für jeden Menschen anders. Deswegen wäre ich dafür, als Helfer, als Unterstützer, nicht das, was man selber gut finden würde, zum Thema zu machen, sondern du darfst als Helfer Interesse daran haben, was für deine Klienten, für dein Kind, für die Person, mit der du gemeinsam Experimente machst, spannend ist. Und es ist ein toller Vorsatz, für alle möglichen Helfer und Unterstützer mit Interesse zu beobachten, was die Mutistinnen, die Mutisten, die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen für sich interessant finden. Übrigens sind Themen, an denen Mutistinnen intrinsisch interessiert sind, oft, weil da ganz viel Begeisterung und Energie drin steckt, gar nicht gefährdet, in eine Blockade zu führen. Deswegen eignen sich die ganz gut, um in ein Gespräch zu kommen. Helferaufgabe ist also zu erkunden, wie du ganz ohne Erwartung und ohne Druck auf dich selber oder die andere Person zu erzeugen, an der Begeisterung für ein Thema teilnehmen kannst. Mir ist bewusst, dass entspanntes Erkunden nicht immer geht. Das Leben läuft manchmal so, dass Druck gar nicht zu vermeiden ist. Das Leben läuft relativ häufig so, dass wir selber nicht entscheiden, was der nächste Schritt ist. Und dann gilt, was eigentlich immer im Leben gilt, wenn es gerade nicht geht, geht's nicht. Diesen Satz sage ich ganz oft, wenn eine Blockade was unmöglich macht. Wenn es gerade nicht geht, nützt mehr Druck auch nichts, dann geht nichts. Und es gilt genau, und es gilt exakt genauso, wenn das Leben etwas unmöglich macht. Wenn, weil das Leben so spielt, jetzt gerade was nicht geht. Oder umgekehrt, etwas jetzt sein muss. Dann ist es so. Mach dir bitte keinen Druck und hinterher auch keine Vorwürfe, wenn was so sein muss, obwohl es gerade überfordert. Diese Situationen gibt es im Leben und dann ist es eben so. Mach dir bitte aber auch keinen Druck mit dem keine Druck machen. Menschen sind sehr kreativ drin, sich aus allem möglichen Stress zu machen, sogar aus dem Entspanntsein. Und das ist auch überflüssig. Wenn du für dich selber schaust, wenn du für dich selber hinspürst, sind gute Leitfragen. Wo merkst du schon beim Drandenken, noch bevor es überhaupt in Richtung Umsetzung geht, dass du dich mit einem Plan überforderst? Es gibt ein ganz subtiles Gefühl dafür, dass etwas zu groß ist. Die meisten Menschen gehen, weil es ein subtiles Gefühl ist, darüber hinweg und machen sich aus Gewohnheit zu große, zu überfordernde Pläne. Deswegen eine gute Frage für dich selber beim Planen. Taucht da vielleicht dieses feine Gefühl auf, das dir sagt, dass das zu groß ist? Und wenn das auftaucht, wie kriegst du deinen Plan kleiner, ohne die Idee, auf die der Plan hinführen soll, insgesamt aufzugeben? Ich möchte nicht, dass du nichts machst, was dich überfordern könnte. Ich möchte, dass du es für dich selber so machst, dass es funktionieren wird. Und in 110% der Fälle liegt es daran, dass der Plan zu große Schritte enthält, wenn man, bevor man seine Idee umgesetzt hat, aufgibt. Eine gute Frage für den nächsten Schritt ist immer: Worauf hast du jetzt gerade Lust? Jetzt im Moment. Nicht morgen, nicht nach Neujahr, nicht irgendwann im Laufe des Jahres, sondern jetzt gerade. Das kann sich in einer Minute wieder ändern. Oder in einer halben Stunde. Oder morgen. Wenn wir aus einer intrinsischen Motivation, also aus dieser Motivation, die aus uns selber rauskommt, was erreichen wollen, geht das ausschließlich und immer nur im Moment, jetzt gerade. Im Voraus zu planen fürs nächste Jahr oder für die nächste Woche oder für morgen macht deswegen immer nur für die ganz grobe Idee Sinn, nicht für die einzelnen Schritte. Was der richtige nächste Schritt ist, kannst du nur da erkennen, wo du jetzt im Moment gerade stehst. Und die richtige Größe für diesen nächsten Schritt ist so groß, wie die Beine jetzt gerade lang sind. Also ein Schritt und die Größe ist relativ überschaubar. Wenn du für andere Menschen schaust, und das gilt besonders, aber nicht ausschließlich für MutistInnen, geht es darum zu schauen, wo Interesse ist. Interesse an egal was. Es muss nicht dein Interesse sein. Es muss das Interesse der Person sein, die aus intrinsischer Motivation raus irgendwas macht. Und wenn du daran teilhaben kannst, achte dabei nicht aufs Sprechen. Es geht dabei nicht ums Sprechen und meistens ist Sprechen als Idee, als Vorhaben zu groß und macht sehr viel Druck. Und allein die Erwartung, dass da jetzt gesprochen werden sollte, macht schon ganz viel Stress. Deswegen finde ich Situationen, in denen es nicht ums Sprechen geht, viel interessanter. Und ich würde deswegen eher danach fragen, was Spaß macht, wo die Freude hingeht. Worauf ihr jetzt gerade in diesem Moment Lust habt. Du kannst nicht wissen, was für jemand anderen gerade das Richtige ist. Du kannst allenfalls davon erzählen, was deine Ideen zu dem Thema sind. Oder du kannst davon erzählen, auf was du neugierig wärst. Aber du kannst nicht bestimmen, wofür jemand anderer aus sich raus bereit oder fasziniert oder interessiert sein soll. Und das gemeinsame Rausfinden, das gemeinsame Entdecken, das geht immer nur von einem Moment zum nächsten Moment, immer nur im Jetzt. Deswegen finde ich auch die ganz kleinen Alltagsdinge wesentlich nützlicher, um damit zu spielen, weil dafür braucht man keinen Plan, die kommen sowieso. Einen größeren Plan zu machen, ist nur für längere, wenn wir in Schritten denken, für längere Strecken sinnvoll. Aber nicht für die Frage, was jetzt dann nachher der eine nächste Schritt ist. Dafür braucht man keinen Plan. Man steht irgendwo, man möchte irgendwo hin und es gibt einen nächsten Schritt. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, im Jetzt einen Schritt weiterzukommen. Und mich begeistert es immer, wenn ich bei jemand anderem dabei sein darf, während das passiert. Wenn du mit Mutisten zusammen Schritte machst, dabei denke ich jetzt an therapeutische Schritte, aber auch an die ganz normalen Alltagsschritte in der Familie oder als Lehrkraft, als Erzieherin, als Helfer irgendeiner Art. Wenn du dabei sein darfst, während Mutisten sich was vornehmen, achte darauf, dass die Pläne machbar sein müssen. Mutisten neigen dazu, sich sehr große, sehr ausufernde Schritte vorzunehmen. Und dadurch machen sie sich selber den Druck, der nachher in die Blockade führen wird. Die größte Hilfe in dem Moment bist du, wenn du diesen selbstgemachten Druck so gut wie möglich rausnehmen kannst. Wenn du also in einen Plan von jemandem mit Mutismus eingeweiht wirst, sollte deine Idee sein, dass es eher langweilig oder lächerlich einfach formuliert wird. Dann ist da nämlich kein Stress drin und dann seid ihr auf der richtigen Spur, um es tatsächlich realisiert zu kriegen. Alles, was schon beim drüber nachdenken Aufregung macht, Spannung macht, nervös macht, ängstlich macht, zeigt, dass in diesem Plan eine Überforderung drin steckt. Für manche Menschen, die keine Mutismus-Erfahrung haben, ist das dann ein angenehmer Nervenkitzel. Für Menschen, die aber unter Spannung hilflos werden, also für alle, die Mutismus haben, gibt es keinen angenehmen Nervenkitzel. Das Ziel aller Pläne für Mutisten ist, dass es nicht zur Überforderung kommt. Und das macht den einzelnen Schritt jeweils lächerlich winzig. Wenn das Leben erfordert, dass man durch eine Überforderung durch muss, und bei genauerem Hinsehen ist das oft gar nicht nötig, aber wenn es sein muss, seid freundlich mit euch selber und mit anderen. Menschen, die in Überforderungssituationen stecken, verhalten sich gestresst, verhalten sich entweder aggressiv oder unbeholfen, hilflos, reagieren verängstigt oder erstarren. Und das ist in einem solchen Moment normal. Es gibt also gar keinen Grund, sich dafür hinterher zu schämen oder zu beschuldigen oder zu rechtfertigen. Bitte geht freundlich mit dem um, was noch nicht geht. Wenn ihr respektieren könnt, dass es da jetzt noch eine Grenze gibt, wird euch beim nächsten Mal eine bessere Idee kommen, wie man damit umgehen kann. Und es gibt ja immer eine nächste Möglichkeit, um wieder rauszufinden, aufs Neue, mit ganz neuen Erkenntnissen, was geht und wie es geht und was gut tut. Falls du am Beginn dieser Folge die Vorstellung gehabt hast, dass in 2024 alles anders wird, das ist gut möglich. Es geht einen Schritt nach dem anderen, nie mit größeren Schritten, als die Beine gerade lang sind. Und wenn es was Längeres ist, dann geht es nur ohne Frust. Dann geht es nur, wenn keine Überforderungserfahrungen auftauchen, die so viel Frust machen, dass man aufhört. Oder anders formuliert, dann geht es nur mit ganz viel Entdeckerfreude, aber ohne konkrete Erwartungen, wie was nachher zu gehen hat. Und ich finde, dass es so betrachtet eine ganz gute Neujahrsidee ist, die innerhalb von den nächsten 366 Tagen jede Menge Erkenntnisse bringen kann. Mein Vorschlag: Mach keine fixen, zu Ende gedachten Vorsätze. Und wenn doch, dann mach den einen. Im nächsten Jahr machst du ein Experiment draus, möglichst viele verschiedene mini-kleine nächste Schrittchen zu erkunden. Und Experiment bedeutet, wenn du rausfindest, was geht, ist es super. Wenn du rausfindest, was nicht geht, jedenfalls in diesem Moment, ist es genauso super. Diese Art von Vorsatz betrifft also nicht das Resultat, nicht das Endergebnis, sondern eine Herangehensweise. Und ich glaube, dass das ein sehr spannender Vorsatz sein kann, der über eine lange Zeit, womöglich sogar ein ganzes Jahr, die intrinsische Neugier, die intrinsische Motivation aufrechterhalten könnte. Jetzt habe ich also nochmal eine Folge über Experimente gemacht. Irgendwie war das mein Thema des Jahres 2023. Ich wünsche dir, wann immer du die Folge hörst, ein gutes Jahr. Hab viele schöne Gelegenheiten, um etwas auszuprobieren, und tu dir rundum gut. Deine Christine Winter.